Hey, liebe Leute, es geht weiter und ich würde euch zu den Plätzen rufen. Nehmt euch noch Getränke mit und vielleicht auch was zu essen. Und dann freuen wir uns, wenn die Menge nach vorne drängt und die Plätze aufsucht. Denn jetzt wird's hitverdächtig mit dem Format Random Hit Story. Rollen Danny und Andy Popgeschichte und Gegenwartskunst humorvoll auf. Wir erwarten zwei Musikliebhaber, die uns unterhaltsam Hintergrundinfos liefern, uns die Entwicklung der Musikgenres aufzeigen und mit viel Erfahrung, Know-how und Leidenschaft für Musik begeistern. Musikgeschichte und Musikgeschichten, alles andere als zufällig, wie ich finde. Cool, informativ und berührend. Man könnte sagen, da kennen sie zwar aus. Also jeder, der Musik liebt, freut sich so wie ich ganz besonders auf diese Gäste. Lassen wir uns mitnehmen, mitreißen vielleicht sogar. Herzlich willkommen in Passau auf der Festivalbühne, Danny und Andy.
Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Random Hit Story, dieses Mal live vom Podcast Festival in Passau. Herzlichen Dank für die Einladung, Matthias und das ganze Team. Ich bin der Danny und ich habe natürlich wieder meinen Kollegen Andy dabei und wir stellen uns noch mal kurz vor für die Leute, die uns bisher vielleicht noch nicht gehört haben. Ja. Andi, vielleicht nochmal kurz Abriss, musikalisch, wo kommst du musikalisch her, warum machen wir das?
Ja, wir machen das eigentlich, wenn man es genau nimmt, zur Entlastung aller unserer Angehörigen, denn das Problem war immer, egal wo wir uns getroffen haben, es ging dann später immer nur um die Musik, was wir alles gehört haben, was uns gefallen hat, was uns gerade bewegt. Und da haben wir gesagt, das wäre ja eigentlich ein tolles Format auch für einen Podcast. Und wir kommen ja beide aus unterschiedlichen Richtungen, was die Musik angeht. Also ich bin, wie man jetzt vielleicht gerade gesehen hat am Intro, Live-Musiker. Ich bin in einigen Bands tätig, in Hochzeitskombo, die Naja heißt, in Duo, das Heid wird's lang heißt, dann auch in einer Austropop-Kombo tatsächlich und in der Band Pinecone. Von dem her bin ich schwer unterwegs. Und du kommst aus einer ganz anderen Schiene, vielleicht magst du da auch was sagen.
Genau, ich komme eher aus dem 90er Indie-Alternative-Bereich, hatte in Nürnberg in den Nullerjahren meine eigene Veranstaltung, Nowhere Club, dann ein bisschen schon mit Hip-Hop und Elektro, weil es hat sich musiktechnisch natürlich einiges getan, von den 90er bis in die Nullerjahre. Und genau, habe musikalisch einen ganz anderen Ansatz wie der Andreas. Er ist eher der Singer-Songwriter.
Ja.
Mit einer Live-Kombo muss es natürlich anders laufen, wie wenn ich jetzt als DJ irgendwo auflege. Das sind natürlich zwar unterschiedliche musikalische Ansätze, aber eben genau, weil die musikalischen Ansätze so unterschiedlich sind, macht der Austausch Sinn. Wenn da natürlich jemand sitzen würde, der dieselbe Meinung zur Musik, zu Bands, zur Kultur hat wie ich, dann ist das relativ langweilig. Aber wenn da jemand sitzt, der einen ganz anderen Ansatz hat und man sich dann vor allem gegenseitig den anderen Themen widmen muss, entsteht einfach, finde ich, ein viel interessanterer Austausch.
Ja, das macht es auch sehr aus. Man bekommt dann doch mit Dingen in Berührung, die vielleicht bisher an einem vorbeigegangen sind. Aber das ist halt auch das Schöne an der ganzen Sache.
Genau. Und dadurch, dass wir heute ja live auftreten, wird unser Motto heute auch mit Live-Musik zu tun haben.
Ja.
Aber erstmal die klassische Frage, die immer kommt. Andi, wie war dein letzter Monat?
Der Oktober bisher, ja. Also wie ich gerade schon angerissen habe, ich war gestern schon unterwegs mit Pinecone. Ich weiß nicht, wer es vielleicht mitbekommen hat. Es gibt ja diese Rallye, die durch Hauzenberg führt und noch ein paar anderen Ortschaften hier in der Gegend. Und da gab es eben im Stadtzentrum beim Brunnen dort eine Riesenbühne, wo wir dann mit Pinecone auftreten durften. Es wurde sehr, sehr zapfig am Ende. Also es ist doch... Für einen Gitarristen ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man dann irgendwann die Fingerspitzen nicht mehr fühlt und nicht mehr genau weiß, wo greift man jetzt eigentlich gerade hin. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, war ein toller Auftritt. Und auch die Hochzeitssaison, die ja immer bis Oktober ungefähr geht, die ist jetzt so ziemlich rum. Jetzt beginnt so ein bisschen die stille Zeit mehr.
Oder die Weihnachtszeit.
Die Weihnachtszeit, ja, auch da ist die nicht ganz so still, wie man eigentlich meinen möchte. Also wir treten noch mit Pinecone in einer verringerten Version auf, in Melli und Andys Bar in Freyung. Und ich habe es dir ja schon erzählt, also ich bin ja in 4 Variationen unterwegs und jetzt ist noch mehr oder weniger, ich stolper da vor einem musikalischen Projekt in das nächste, ohne dass ich es wirklich wollen würde, aber irgendwie falle ich da immer so hinein. Und mit dem nächsten Projekt ging es mir wieder genauso. Das läuft unter dem Motto kein Weihnachtskonzert. Und es ist, wir haben eine kleine Kleinkunstbühne in Freyung und da darf ich mit 3 wunderbaren Mitmusikern ein Konzert spielen, nur deutschsprachige Musik, auch so Singer-Songwriter-mäßig. Es geht in die Richtung Udo Lindenberg, Peter Maffay, auch Johannes Oerding, so in die Richtung. Wird sehr, 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 sehr toll werden. Freue ich mich sehr drauf. Bin auch noch ein bisschen angeschlagen von gestern, aber es wird.
Ich glaube, es geht.
Ja, ja.
Und jetzt könntest du Werbung machen für die Purple Rain Band noch.
Falls ja
jemand sitzt, der Musiker ist und Lust hätte, in einer Funk-Kombo irgendwo mit dir
zu spielen. Das ist ein Stachel, der sitzt tief. Mit jeder Band, die ich beginne, hoffe ich immer wieder mal auch ein paar Prince-Nummern spielen zu dürfen. Aber bisher hatte ich das Glück leider noch nicht. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich das zu offensiv,
Falls jemanden ja, kennen sollte.
Wird jemand gerne in der Prince-Kombo mitspielen wollen? Ich wäre dabei.
Hey, es wunderbar. Gibt schon zwei Meldungen. Also
ein Traum.
3 Leute seid ihr. Also
sprechen wir hinterher noch.
Genau, also dafür hat sich schon mal gelohnt.
Ja, ich hab ja gewusst, es wird gut heute. Genau. Und das war mein Oktober so im Großen und Ganzen. Ja, wie war es denn bei dir?
Genau, ich bin ja ein bisschen für die Live-Konzerte zuständig.
Stimmt, du warst ja wieder unterwegs.
Deck ein bisschen ein anderes Live-Spektrum ab wie beim Andreas. Ich habe mir am 20.09. in München Parkway Drive angeschaut. Weiß nicht, ob jemand das was sagt. Vorbands waren der Jahr des Murder und Amity Affliction. Da bewegen wir uns im Metalcore-Genre. Und das ist eine Band, die, obwohl sie so gewachsen ist, die gibt schon 20 Jahre, Australier. Alle 3 Bands waren australisch oder sind australisch. Haben dies geschafft, diesen Stadionrock in dieser Olympiahalle irgendwo greifbar zu machen. Also die sind als Band von hinten ins Publikum einmarschiert wie so ein Boxer und haben dann erstmal Shake Hands gemacht und sehr, sehr publikumsnahe. Und hatten praktisch vor ihrer großen Mainstream-Bühne noch so eine kleine Satellitenbühne aufgebaut. Und auf der haben sie dann begonnen mit 2 Songs. Und dann ist natürlich die Masse schon sehr gut mitgegangen. Und dann kam praktisch von oben herab so eine Verbindung zur Hauptbühne. Und die haben aber auch immer mal wieder genutzt, um da hochzufahren, ein Gitarrensolo zu machen, zu singen, wie auch immer, und hat dann halt immer zwischen dieser Hauptbühne, Satellitenbühne, und der Sänger war aber auch immer mal wieder einfach im Publikum. Da war das Licht aus und dann ging es mitten im Publikum weiter. Und so dieses Metalcore-Genre ist ja mittlerweile so groß, wenn man sagt, in München, da sind 12.000 Leute zum Oktoberfestbeginn und das ist ausverkauft. Wenn man also von einer absoluten Underground-Szene, die jetzt so in den Mainstream reingespült wird. Und es ist sehr interessant zu beobachten, wie man damit umgeht, auch von Bandseite irgendwo. Und die waren sehr, sehr bodenständig, sehr, sehr greifbar, haben 2 Stunden Konzert gespielt. Das hat gefühlt alles gebrannt, geregnet. Dann war wieder Streichersektion mit dabei. Also man hat alle Register gezogen, selbst mit Ausdruckstanz, was jetzt für Metalcore-Genre eher sehr, sehr außergewöhnlich ist auf einer Live-Bühne. Aber man sieht eben, man wollte das Publikum emotional so erreichen, wie man das vielleicht früher in einem kleinen Hardcore-Club vor 300 Leuten gemacht hat.
Was aber dann schwer ist vor 12.000 Leuten.
Unglaublich schwer, aber ich habe da ja kurze Impressionen des Konzerts geschickt.
War sehr cool, ja.
Ich habe die Olympiahalle selten so mitgehend sehen wie jetzt bei diesem Konzert und wirklich von Song 1.
War es dann auch ausverkauft?
Also ich glaube, dass es ausverkauft war, zumindest also stehplatztechnisch war nichts mehr möglich und wenn es nicht, du siehst jetzt nicht, ob jeder Sitzplatz am Schluss besetzt ist, aber es war voll und es war vor allem ein jüngeres Rockpublikum wie zu den Bands, also zum Beispiel, wenn man jetzt zu Metallica geht oder so, dann haben wir so Leute in seinem Alter oder etwas älter noch und es ist ja immer so ein bisschen momentan das Thema, wie lebt diese Rockmusik weiter, lebt diese Szene irgendwo weiter und ich finde es immer interessant, wenn dann neue Bands kommen und eben schon noch zeigen, okay, wir haben einen anderen Ansatz, aber wir lassen diese Genre weiterleben und insofern war es ein sehr interessanter Abend in München.
Das ist ja immer das, dass der Rock schon irgendwie ein bisschen totgesagt wird, aber ich sehe das auch nicht so. Also ich glaube tatsächlich, dass natürlich ist alles immer wieder im Wandel, aber wirklich weg sein wird das nie, also es geht immer irgendwie weiter.
Selbst in Amerika, wo ja der Rockmarkt wirklich eine Zeit lang nicht so gut belebt war, hast du jetzt ausverkaufte Konzerte von Sleep Token, Ghost, Bad Omens. Also da kommen wieder neue junge Bands nach, die wirklich interessant sind und die auch eine eigene Szene prägen, so wie es vielleicht in den 80ern waren mit eben Metallica, Iron Maiden, wo jeder wusste, dieses Shirt, da gehöre ich irgendwo dazu. Und genau so ziehen die das jetzt wieder auf, mit den heutigen Mitteln allerdings. Also ganz viel Social Media, ganz viel Merchandise, es gibt alles Mögliche. Und man schafft da wieder eine Szene.
Ja.
Und das ist natürlich was, also zumindest ich irgendwo mit Freuden sehe, dass das irgendwo weitergehen wird.
Okay, und ist, weil wir haben ja heute als Thema dann eben auch zum Live-Podcast unsere Top 3 Live-Konzerte, wo wir waren. Also wir machen immer mal wieder so Rankings, wo wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wäre das dann schon dabei? Wahrscheinlich noch nicht.
Oder? Nein, also A, zu frisch.
Ja.
B, Top 3 hat sich ja schwierig gestaltet, sind wir mal ehrlich. Also wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen. So das beste Konzert, auf dem man war oder das, was am emotional vielleicht am meisten bedeutet hat, das kann man ad hoc sagen.
Ja.
Ab 2 und 3 fängt schon an zu verschwimmen und dann kommen natürlich noch ganz andere Faktoren mit rein, wie war jetzt das Konzert gut, war das eine tolle Bühnenshow, sondern da gehört ja mehr dazu.
Aber das ist genau der Punkt. Also wir waren schon beide miteinander auf Konzerten, da war die Bühnenshow unglaublich gut, unglaublich aufwendig.
Sag doch bitte, wo wir waren.
Wir waren bei Taylor Swift tatsächlich. Naja, also wenn man, also das muss man der Dame schon lassen, wenn man wirklich State of the Art sehen will, was ist möglich, was kann man wirklich alles auf einer Bühne wirklich zaubern, dann geht man zu Taylor Swift, da bekommst du wirklich eine Show, das ist der totale Wahnsinn.
Ist ja auch eine gute Musikerin und Sängerin.
Absolut, absolut. Aber was uns vielleicht beiden da ein bisschen gefehlt hat, war so diese Spontanität. Die Dame, die macht keinen Schritt, der nicht geplant wäre. Und das ist halt ein bisschen, Musik muss immer ein bisschen leben und Musik muss man auch fühlen.
Für uns,
genau. Und also wie gesagt, das Konzert, das man als das Beste empfindet, das muss nicht musikalisch das Beste gewesen sein, das muss nicht von der Show das Opulenteste gewesen sein, das kann auch der Rahmen sein, in dem es stattgefunden hat. Und ja, ich bin schon sehr gespannt.
Genau, und dann würde ich sagen, beginn doch gern mit deiner Nummer 3, wenn wir eh schon im lockeren Austausch jetzt miteinander sind.
Okay, meine Nummer 3, das war tatsächlich, du weißt, ich hab die letzten Wochen und Monate einige Konzerte, die mir sehr gefallen haben. Da war unter anderem mit dabei Lawrence, da war mit dabei Johannes Oerding, den du ja vermutet hast in meiner Top 3, was aber nicht der Fall ist, sondern in meiner Top 3 ist eine Band mit sehr viel Lokalkolorit. Es sind auch Musiker aus Österreich und zwar Pizzerra und Jaus. Pizzerra und Jaus deshalb, vielleicht kurz zum Rahmen, das war am 15.11.2023 in der Dreiländerhalle in Passau. Und weil wir ja eben auch vorher das Thema gehabt haben mit Familie und Kindern und Vätern, das ist auch genau der Grund, warum mir dieses Konzert so wahnsinnig viel bedeutet. Es ist das erste Konzert, das ich mit meinen Zwillingen miteinander erleben durfte. Und das ist halt wirklich schon was ganz Besonderes. Es ist das eine, wenn du wohin gehst und in der Musik aufgehst, aber wenn du dann siehst, dass deine Kinder diese gleiche Leidenschaft in diesem Moment auch teilen mit dir, das ist wie was, das wertet das Erlebnis in einem Maß auf, das kannst du eigentlich nirgendwo mehr festmachen. Und das hat mir da schon sehr, sehr, sehr viel gegeben in dem Moment. Und auch zu sehen, wie eine Leidenschaft eine Generation weiterspringt dann auch.
Wie hat es den Kids gefallen? Das war super. Das erste Konzert der Kids,
oder? Es war das allererste Konzert. Es war der totale Wahnsinn. Paul Pizzerra und Otto Jaus waren ein bisschen kränklich an dem Tag, aber das hat denen gar nichts ausgemacht. Die haben trotzdem die Hütte komplett abgerissen. Und wir haben gesagt, wenn wir schon mit unseren Kindern das erste Konzert besuchen, dann wollen wir auch, dass die möglichst viel davon mitbekommen. Wir saßen tatsächlich in Reihe 2. Das war natürlich der totale Wahnsinn. Und am Anfang, unsere Tochter ist da immer ein bisschen verhalten, was sowas angeht. Der Sohnemann ist da ein bisschen anders. Der geht da gleich mit und vibet da auch gleich mit. Und die Lieder kannten sie natürlich von den eher ernsten Liedern wie Jedermann oder Kleiner Indianer bis hin zu Eine ins Leben, wo dann wirklich beide abgegangen sind und du schaust nämlich und denkst dir, Mensch, das ist doch ein Traum, genauso muss es doch auch sein. Und der Abend war durch viele Highlights auch irgendwo noch umrahmt. Es gab sogar einen Heiratsantrag, der quasi auf diesem Konzert noch stattfand. Und als wir eigentlich schon am Ende des Konzerts waren, das war nochmal so ein absolutes Highlight hinten dran, da gehen Paul Pizzerra und Otto Jaus immer vor an die Bühne und Paul Pizzerra gibt seine Plex an die Leute und Otto Jaus gibt seine Drumsticks an die Leute. Und er kam halt nach vorne und sagte, die beiden Kleinen da, das Mädchen und der Junge, gebt denen bitte die Drumsticks. Und die haben die Drumsticks dann rausgetragen und es wären es heilige Reliquien oder irgendwie sowas. Der erste Satz, den mein Sohn dann nach 5 Minuten gesagt hat, ist, wann spielen die denn wieder in Passau? Also und das war so ein Erlebnis, dass man eigentlich, das kannst auf gar keine Art wieder reproduzieren. Und dass Otto Jaus und Paul Pizzerra unglaublich gute Musiker sind, das brauchen wir uns nicht unterhalten. Ein unglaublich guter Gitarrist, Paul Pizzerra. Otto Jaus, ein Multi-Instrumentalist, sondersgleichen. Und ein Sänger, er hat ja eine Ausbildung bei den Wiener Sängerknaben, glaube ich, auch gehabt. Unglaublich, unglaublich. Und aus vielen Gründen eben, wie gesagt, ein sehr besonderes Konzert für mich. Und daher auf meinem Platz Nummer 3. Und
trotz der persönlichen Note die 3 tatsächlich. Also da muss ja dann schon noch was kommen.
Ja, weil das ist schon, wie gesagt, ein sehr besonderer Moment für mich gewesen. Aber es gibt auch so persönliche musikalische Erweckungserlebnisse. Mhm. Und ohne die wäre ich auf diesem Pfad, auf dem ich heute bin. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Musik. Ohne die wäre ich gar nicht dahin gekommen. Und das ist halt nochmal so ein Schritt weiter schlussendlich.
Und deine Kinder, die sind jetzt so, dass sie schon auf die nächsten Konzertbesuche drängen? Oder?
Ja. Wir haben uns Paul Pizzerra und Otto Jaus tatsächlich auch noch ein zweites Mal angehört. Mhm. Auch wieder in den Dreiländerhallen in Passau, diesmal in Reihe 1 sogar. Und ja, mein Sohn, der ist mir doch sehr ähnlich irgendwo. Der fragt, wann endlich Bon Jovi mal in Deutschland spielen würden. Die würde er dann doch ganz gern hören. Und, ja,
da geht er mit der ganzen Familie hin, glaube ich, oder?
Das wäre der Plan, ja.
Also,
ich hoffe, du bist auch dabei.
Mal sehen. Wenn Richie Sambora zurückkommt,
ach, das leidige Thema, ja.
Ja, ansonsten ist es für mich nicht Bon Jovi.
Ja, ich weiß. Aber ich glaube, das sieht nicht gut aus.
Gut, dann wird es auch bei mir nicht gut aussehen.
Na gut. Aber wie gesagt, deshalb auf Platz Nummer 3 bei mir, Pizzerra und Jaus in der Dreiländerhalle. Wie ist denn das bei dir, Danny? Du hast ja auch gesagt, du hast ziemlich gestruggelt mit der Nummer 3.
Genau. Warum die Nummer 3? Das war Depeche Mode am 18.09.98 Reunion eigentlich in der Olympiahalle in München. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich werde die nie mehr live sehen. Die hatten sich ja nach der Songs of Faith and Devotion Tour mehr oder weniger getrennt, wenn auch nicht offiziell. Dave Gahan hatte 96 ja diesen Herzstillstand, wo er schon einige Minuten tot war. Und Alan Wilder, der sehr unterschätzte musikalische Kopf von Depeche Mode, hat die Band verlassen. Und es war klar, der kommt nicht mehr zurück. Das heißt, du hattest einen Sänger, der mehr oder weniger dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Du hattest Martin Gore, der auch ein überragender Songwriter ist, aber der Performer war immer Dave Gahan. Und dann hattest du Andrew Fletcher, der schon zu Violator, Songs of Faith and Devotion Zeiten mit steigenden Depressionen zu kämpfen hatte. Wer da manche Bilder von Depeche Mode kennt und sich fragt, warum Andrew Fletcher nicht drauf ist, damit ist diese Frage beantwortet. Der hatte Tage, da kam der gar nicht mehr aus dem Bett. Da haben die gesagt, wir fliegen den einen Tag später zum Fotoshooting ein und da waren erst mal drei auf dem Foto. Also diese Band hat eben diese Texte mit allen Höhen und Tiefen auch gelebt. Was sie ja so authentisch macht und was, glaube ich, dazu führt, dass ja so viele Leute diese Band so viel bedeutet. Und dass man auch weiß, dass das jetzt nicht einfach nur Texte sind, sondern dass da vier Leute sind, die diese Höhen und Tiefen irgendwo erlebt haben. Und dann kam eben die Ultra-CD raus, finde ich ein hervorragendes Album. Und dann war aber klar, man kann da keine Tour machen, weil Dave Gahan in keinem Zustand war, ein Konzert zu singen. Die hatten dann bei Letterman und diesen ganzen großen Talkshow-Mastern ihre Auftritte, um zu promoten. Aber diese Promo war so abgespeckt, dass man schon wusste, also das steht noch auf sehr, sehr tönernen Füßen, sehr, sehr wackeligen Beinen. Und dann kam eben diese Singles-CD, 86 bis 98. Und dann kam die Tour-Ankündigung. Wirklich große Tour geplant. Und eben der nächste Punkt für mich war eben Olympiahalle München, von da, wo ich gelebt habe. Und dann war mir klar, ich muss Depeche Mode sehen, weil da war nicht klar, dass die bis zum heutigen Tag irgendwo noch weiter Bestand haben werden. Und was ja diesen Auftritt so besonders machte, ist, es ist jetzt nicht wie in diesen großen Stadien, wo sie gespielt haben, sondern Olympiahalle war sehr, sehr reduziert. Du bist dir vorkommen, als ob du in irgendwo in so einen Nachtclub reingehst. Ganz schummrige Beleuchtung, rote Samtvorhänge, ein D und ein M mit ganz billigen Lichtern außenrum und die Band. Und dann haben die losgelegt und ich sag, wenn du nicht in der Zugabe bist und spielst Never Let Me Down Again, Enjoy the Silence und Personal Jesus, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was es für ein Konzert war. Also die Menge hat getobt, das war einfach unglaublich. Und es waren ja nur Hits, eben genau diese Singles. All Killers, No Fillers. Und Dave Gahan, hat man nie mehr gedacht, dass der Mann knappe 2 Stunden hier noch wirklich stimmlich wieder top, wie immer er das auch gemacht hat, da durchhält und ja auch bis heute durchgehalten hat. Dann die Zugaben, eins deiner Lieblingssongs von Depeche Mode, Somebody,
ja,
diese Ballade, dann natürlich Stripped und I Feel You.
Ja.
Und als zweite Zugabe, weil die Halle dann wirklich getobt hat, kam noch Just Can't Get Enough, das sie normalerweise nie spielen, weil sie das Lied mittlerweile ablehnen aus ihrer Popzeit. Und alle Leute, die Band war schon 5 Minuten weg von der Bühne, die ganze Halle hat gesungen Just Can't Get Enough. Also emotional wirklich ganz stark und aber trotzdem nur auf der 3.
Hast du Depeche Mode dann öfter gesehen?
3-mal mittlerweile.
Und warum ist das das Konzert, das sich am meisten bewegt hat?
Weil ich eben dachte tatsächlich, dass ich die da gar nicht mehr sehe.
Okay.
Also irgendwann haben sich ja die Wogen geglättet.
Ja, ich glaube, Dave Gahan geht es mittlerweile auch ganz gut wieder.
Er hat es, glaube ich, im Griff.
Ja.
Der Punkt, glaube ich, warum dieses Konzert, wir hatten ja auch in den Folgen vorher schon mal drüber gesprochen,
ja.
Der beschmodert sich ja dann eben ohne Alan Wilder musikalisch verändert.
Ja, ja, und die kamen ja aus dem Elektro und sind ja dann sehr in Richtung Rock auch gegangen.
Genau, und dann ging es aber nochmal, ja, eigentlich wieder eine Kehrtwende.
Ja, ja.
Und das waren eben Alben, die mir nicht mehr so viel bedeutet haben wie diese Alben. Also wenn du sagst Black Celebration, Music for the Masses, Violator, Songs of Faith and Devotion, Ultra, das sind einfach nur Killer-Alben.
Ja.
Und was danach kam, war natürlich sehr, sehr gut. Aber wenn Depeche Mode ein Album rausbringt, erwarte ich halt Violator, Songs of Faith and Devotion, Ultra, Niveau.
Ja. Ja.
Und das ist halt, glaube ich, ganz, ganz schwer immer wieder zu kreieren, vor allem, wenn du das dann nicht mehr so lebst. Das ist immer ein bisschen die Krux des Rock'n'Roll. Mhm. Die besten Künstler, also Beispiel Rolling Stones, haben ja auch diesen Ruf, weil sie es ja auch gelebt haben irgendwo.
Definitiv, ja.
Und es ist halt bei Depeche Mode sehr, sehr ähnlich. Wenn du jung bist, wenn du wild bist, dann ist das einfach nochmal wesentlich spannender, wie wenn du dann in dieses gesetztere Fahrwasser kommst.
Aber ich finde, es steht ihnen auch ganz gut.
Auf jeden Fall, die machen auch noch tolle Alben, die sind auch live immer noch sehenswert. Trotzdem war das besonders. Also so gefeiert wurden die auf keinen der Konzerte mehr, wo ich war.
Das war das erste Konzert von ihnen,
das du also gesehen hast? Genau, das war das erste Konzert und eben das erste nach dieser vierjährigen Pause. Und dann haben wir gesehen, wie ausgehungert das Publikum einfach auch war. Ja. Und die haben alle sich gefreut, dass da noch drei Leute stehen, die es überlebt haben und gut performen.
Ja, sehr cool. Dann komme ich jetzt mal zu meiner Nummer zwei. Ich glaube, mit dem Künstler hattest du nicht gerechnet in der Top 3. Es gibt so, gerade wenn du Gitarrist bist, da gibt es so Heroes ganz einfach, die man hat. Das ist für mich John Mayer, das ist aber für mich auch Eric Clapton. Und tatsächlich habe ich Eric Clapton 2013 sehen dürfen. Und deshalb war halt wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Es fiel auch in einen Monat, wo sehr viele Konzerte eben stattfanden. Eigentlich hätte bei allen drei Konzerten meine Frau dabei sein sollen, was leider nicht funktioniert hat, denn sie war hochschwanger. Und somit musste ich mir Eric Clapton, Bon Jovi und Pink alleine angucken. Aber ich habe auch immer wen gefunden, der mitgegangen ist. Also es war dann auch kein Problem. Und tatsächlich dachte ich damals, ich muss mir den jetzt angucken, denn ich habe keine Ahnung, wie oft ich überhaupt noch die Möglichkeit bekomme. Denn Eric Clapton hat damals schon sein 50-jähriges Jubiläum auf Tour gefeiert. Das war 2013, das ist mittlerweile wieder 12 Jahre her und der Mann tourt immer noch. Das ist eigentlich ein totaler Wahnsinn, wenn man sich das überlegt.
Wie Bob Dylan.
Und das war auch das erste Konzert, zu dem ich kam. Und alle, die ich vorher besucht hatte, da hingen immer diese Antenne Bayern-Flaggen. Wo du wusstest, okay, ich gehöre doch irgendwie zu den jungen Hippen. Das war das erste Konzert, wo die Bayern 1-Flaggen hingen.
Der Geschmack hat sich verbessert.
Naja, das weiß ich nicht, aber grundsätzlich hat man da eine Entwicklung irgendwo gesehen. Und ja, weil wir da vorher über Taylor Swift auch einen ganz kurzen Moment gesprochen haben, eine opulente Show ist nicht immer das, was es braucht, sondern manchmal ist das, was auf der Bühne passiert, die Musik und das, was unter den Musikern auch gerade so passiert, viel wichtiger. Und du siehst jemanden wie Eric Clapton, der komplett unaufgeregt in seinen blauen Jeans, der hatte so ein blaues Poloshirt an, der kam da auf die Bühne und hat einfach losgelegt. Es gab auch keine großen Vorreden oder irgend sowas.
Keine Vorband wahrscheinlich auch?
Doch, die gab es schon.
Okay.
Es spielte Andy Fairweather Low. Also eigentlich der Haus- und Hofgitarrist von Eric Clapton, wenn man es genau nimmt, hat auch eine wirklich gute Show abgeliefert, aber trotzdem war es so, Eric Clapton betrat die Bühne und die Band fing an zu spielen und es war unglaublich. Der Raum war voll von Sound, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Und auch wenn ich John Mayer bisher nicht sehen konnte, was ein absoluter Hero von mir ist, aber ich habe zumindest Teile des John Mayer Trios gesehen, denn der Schlagzeuger von John Mayer, das ist Steve Jordan. Und der wiederum hat Steve Gadd bei Eric Clapton vertreten. Also so habe ich es zumindest geschafft, ein Drittel des John Mayer Trios schon mal zu sehen. Ich hoffe, ich kriege das mit den anderen zwei Dritteln auch noch irgendwann auf die Reihe.
John Mayer ist realistisch, glaube ich. Der wird irgendwann mal wieder kommen, oder?
Der tourt halt selten in Europa und wirklich selten in Deutschland. Das ist das Problem, das ich irgendwie da habe. Aber das wäre halt wirklich so noch so jemand, wo ich sage, okay, das wäre so ein absoluter Hero, den ich mal treffen wollen würde.
Vielleicht mit einer Amerika-Reise zu verbinden.
Ja, also das wird sowieso irgendwann nochmal anstehen. Wir waren ja schon mal drüben, aber das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Was zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch mit dazu beigetragen hat, dass mir das Konzert so irgendwie unter die Haut ging, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt auch noch immer Gitarrenstunden genommen habe. Und gerade zu diesem Zeitpunkt hatte ich bei meinem Lehrer, das war der liebe Elmar Sammer, hatte ich sehr viele Clapton-Songs irgendwo auf dem Tableau. Also da war Layla, da war Wonderful Tonight, da war Tears in Heaven, Change the World.
Hat ja ein tolles Repertoire, also keine Frage.
Unglaublich gute Songs. Und dann, wenn du dann diesen absoluten Helden da unten stehen siehst, dann nimmt dich das nochmal ganz anders mit. Und hat er auch 3 Sets. Im Prinzip kannst du es dir vorstellen, er kam quasi auf die Bühne, war ein bisschen lädiert auch, hatte einen Bandscheibenvorfall kurz vorher, hatte auch in Wien und in Stuttgart Konzerte absagen müssen, also das hatte dann nicht geklappt und war eh ein bisschen auf der Kippe, okay, klappt es nicht. Mhm. Und die ersten paar Lieder spielte er dann im Stehen und dann kam ein Set, das eigentlich sehr dem geähnelt hat, was so absolut legendär ist, dieses MTV Unplugged, wo er dann wirklich Layla gespielt hat, wo er Tears in Heaven gespielt hat.
Das war ja nochmal so Renaissance für ihn, dieses MTV.
Ja, und das war auch wirklich was ganz Besonderes, dass er Tears in Heaven gespielt hat, denn Tears in Heaven ist ja seinem Sohn gewidmet. Das Lied hat ja eine sehr tragische Geschichte. Der Sohn von Eric Clapton verstarb ja, als er 1991 aus dem 53. Stock eines New Yorker Hochhauses fiel. Und Tears in Heaven ist die Art, wie Eric Clapton diese Sache verarbeitet hat. Und irgendwann anno 2004 hat Eric Clapton gesagt, okay, ich spiele den Song nicht mehr live auf einer Bühne. Das ist vorbei. Mein Verarbeitungsprozess ist so weit gediehen, dass ich das nicht mehr brauche, nicht mehr spielen möchte. Und so bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich das nie erleben werde, dass Eric Clapton diesen Song live auf einer Bühne spielt. Aber bei dieser 50-jährigen Jubiläumstour hat er es dann wieder gemacht. Er hat es aber anders gemacht als beim MTV Unplugged. Denn ich werde es mal kurz demonstrieren, oder ich versuche es zumindest mal kurz. Eigentlich kennt man Tears in Heaven ja folgendermaßen. So kennt man es. Aber diesen Verarbeitungsprozess, dem ist es geschuldet, dass Eric Clapton gesagt hat, okay, wenn ich die Nummer spiele, dann spiele ich die anders. Dann spiele ich die hoffnungsvoller. Dann spiele ich die mit einem anderen Vibe. Und tatsächlich hat er ein Reggae draus gemacht, was eine ganz andere Stimmung auf einmal aufbaut. Und was ich guck mal, ob ich es hinbekomme, aber was sich ungefähr so angehört hat. So in die Richtung. Und es hat auf einmal, ja, Dankeschön. Das hat einen ganz anderen Vibe auf einmal, einen sehr viel hoffnungsvolleren Vibe.
Mhm. Und eine Leichtigkeit,
die er irgendwo wieder zurückgewonnen hat. Das ist ein Schicksal, das mag man sich nicht ausmalen. Also, dass ein Kind vor einem Elternteil geht, das ist nicht normal. Mhm. Und dass das Jahrzehnte dauert, es zu verarbeiten, das ist auch klar. Und den Song dann doch so zu hören und auch diesen Verarbeitungsprozess so weit gediehen zu sehen, war sehr schön und sehr berührend, muss ich sagen. Ja, aber natürlich war es mit den Liedern dann auch nicht vorbei, sondern es gab auch dann I Shot the Sheriff hat er auch gesungen und My Father's Eyes war auch eine wunderbare Nummer, die er da gespielt hat. Und ja, es war auch wieder so ein musikalisches Erweckungserlebnis. Es hat wirklich unglaublich Spaß gemacht, diesen Mann auf der Bühne zu sehen, auch diese Reduziertheit zu sehen und zu wissen, okay, der Mann braucht nicht mehr als eine Gitarre und eine Bühne und ein Mikro und dann kannst du in eine ganz andere Welt abtauchen.
Also richtig mit Eric Clapton hätte ich nicht gerechnet. Jetzt haben wir 24 Folgen hinter uns und der Mann war noch nie Bestandteil bei dir.
Ja.
Ist es wirklich so, dass es diese Live-Präsenz von ihm ist und dass du sagst, die Alben oder so, das ist dir gar nicht so nahe wie bei anderen Künstlern?
Es gibt wenig Alben eines Gitarristen, die mich so mitgenommen haben, zum Beispiel wie Slowhand. Slowhand ist ein unglaublich gutes Album. Aber was es tatsächlich eben ausgemacht hat, war dieser Zauber, den der auf der Bühne aufgebaut hat, ohne ein großes Brimborium, ohne groß irgendwie eine Show zu machen. Das hat der Mann gar nicht nötig. Und das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und es hat mich wirklich 2,5 Stunden voll reingezogen und ich war wie im Film. Und irgendwann war es dann vorbei und dann waren wir wieder draußen. Aber es war wirklich eins der schönsten Konzerte, wo ich jemals war.
Sehr schön.
Ja.
Also eine schöne Geschichte tatsächlich.
Wie ist denn bei dir, Danny? Wer denn bei dir auf der Nummer 2?
Ich übernehme und es wird aber etwas schön und auch tragisch. Oh. Ich gehe zurück ins Jahr 94, Dezember 94 in der Charterhalle am Flughafen Riemen München, die es ja heute gar nicht mehr gibt. War aber damals für so Britpop, Indie-Alternative-Größen immer wieder eine gute Nummer, gute Größe. Die hat man immer gut voll bekommen. Und ich habe da damals eben Suede gesehen und die Manic Street Preachers, also die Anti-Britpop-Bands, die keine englischen Flaggen gehisst haben, keine Nationalismen irgendwie zutage gebracht haben, sondern die waren das Gegenstück dazu. Bei Suede muss man sagen, die haben kurz vor dieser Tour ihren Gitarristen und Songschreiber verloren, Bernard Butler. Dieses Debüt von Suede, also die Vorgängerplatte, war bis dahin das meistverkaufte Debüt einer englischen Band. Die gingen durch die Decke, hatten ihre Wurzeln irgendwo im Glamrock, David Bowie, Velvet Underground, waren da ganz schnell ganz oben und dann hatten die eben mentale Probleme, Probleme mit diversen Substanzen und der Gitarrist stieg dann eben irgendwann aus. Und dann war die Frage, kann diese Band ohne diesen Kopf weitermachen? Und man hat sich damals dafür entschieden, weil man diese Tour unbedingt spielen wollte und weil man wusste, wenn man das Album Dogman Star, es war so ein lauwarmer Erfolg, weil es ein Konzeptalbum war. Und es war düster, es war nachdenklich, es war rebellisch und es war eben nicht Zeitgeist. Der Zeitgeist wäre jetzt gewesen, irgendwo so diese englischen Partylieder, die Klassiker, da hat man sich aber nicht gesehen. Und da hat man auch dagegen angekämpft, sondern war eher in der Tradition von Pink Floyd und solchen Bands. Und dann hat man dem 17-jährigen Gitarrist Richard Oakes, das war Fan der Band, die Chance gegeben, diese Dogman Star Tour mit Suede zu spielen und dann zu schauen, was sich daraus entwickelt. Und Vorband bei diesem Konzert in der Charterhalle waren eben die Manic Street Preachers. Weiß nicht, ob sie jemand kennt, aber damals eben noch in der originalen Besetzung mit Richie Edwards an der Gitarre, der ja im Februar 95 spurlos verschwunden ist. Manic Street Preachers zu diesem Zeitpunkt mit Holy Bible, ähnlich wie Suede, sehr, sehr politisch, sehr, sehr sozialkritisch, sind immer in so Guerilla-Kostümen aufgetreten und hatten ja, damals hatte man ja noch CDs in der Hand und Booklets etc., da waren ja immer Leseempfehlungen noch drin. Da hat zum Beispiel Richie Edwards empfohlen, zu welchem Lied hat mich zum Beispiel Hemingway inspiriert. Und dann waren da ein paar Zahlen dazu und eine Leseempfehlung. Also kann man sich heute im Spotify-Zeitalter überhaupt nicht mehr vorstellen. Und diese zwei Bands waren eben eine Kultur in sich. Und das ist was, was ich so in dieser Kompaktheit nie mehr erlebt habe, dass du eine komplette Szene außerhalb dieser Szene hattest. Und es war wild, es war heiß, es war stickig, alles, was ein Rockkonzert irgendwo mitbringen muss. Aber die Tragik ist eben gerade bei den Manic Street Preachers, dass das Ausscheiden von Richie Edwards, respektive sein Verschwinden, dazu geführt hat, dass die Band immer noch eine tolle Band ist. Aber dieses Kompromisslose, dieser Sturm und Drang, diese auch Verweise auf The Clash, das ist halt verschwunden irgendwo. Jetzt kann man wieder sagen, Altersmilde, wie auch immer. Aber das sind ja so Sachen, die prägen einen ja. Die prägen einem wahrscheinlich ein Leben lang. Da verändert man sich irgendwo nicht. Und das habe ich in diesem Konzert so stark erlebt wie auf keinem anderen Konzert. Also diese Kultur, dieser geschlossene Kreis an sich, das waren jetzt ja keine Bands, die in Deutschland goldene Schallplatten verkauft hätten. Aber diese Charterhalle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Und alle Leute wollten genau das, was da passiert ist. Und ja, Suede gibt es heute noch. Richard Oakes ist immer noch in der Band. Die machen immer noch tolle Platten. Also wer sich das neue Suede-Album Antidepressants anhören möchte, überragend.
Du hast sie ja
schon empfohlen. Mal, aber heute auch gerne nochmal live. Und auch die Manic Street Preachers gibt es noch und die hatten sogar letztes Jahr in England wieder eine Tour zusammen. Also insofern, vielleicht auch zur jetzigen Zeit wieder die richtige Vereinigung von zwei Bands, um ein bisschen ein Gegenmodell darzustellen zu dem jetzigen Zeitgeist und ja.
Ja, es ist ja im Moment dann so ein bisschen so ein Britpop-Revival irgendwie. Aber Oasis eben, sind wieder unterwegs,
genau,
Sway sind wieder unterwegs.
Aber die Bands haben sich halt nie so zu dieser Szene zugehörig gesehen, wie jetzt, ich sag mal, Oasis, Ocean Colour Scene, diese ganze Mod-Szene ja, ja, auch und so. Damit haben ja diese Bands nichts zu tun. Das war ja mehr intellektueller Ansatz, eher irgendwo in den 70er Jahren, Manic Street Preachers AM Punk, Suede AM Glamrock und dann halt selbst was draus kreieren.
Ja.
Und das war einfach besonders und eben aufgrund dieser Themen, dass du sagst, du wirst die Manics nie mehr so sehen. Und mit dieser Dynamik, mit dieser Spielfreude, unvergesslich. Und das als Vorband in dem Konzert eben. Ganz abgesehen davon, dass Welt grandios waren, aber es war besonders.
Okay, würdest du heute auch noch zum Suede-Konzert gehen?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Klar. Okay. Ich war zwar schon 7 Mal da, aber ich würde es noch zum 8.
Kann man, wirklich zu oft auf ein Konzert gehen?
Da kann man nicht oft genug hingehen. Also man wird, das ist immer toll.
Das ist ja das Schöne. Musik ist ja immer so ein ganz besonderes Erlebnis, das einen noch viel mehr erfasst, wenn es live passiert.
Ja, und auch die Bands. Also eine gute Band altert ja mit einem.
Ja.
Und das ist bei Suede der Fall. Das ist wie so guter Wein. Die werden von Album zu Album reifer, die werden reflektierter, die werden erwachsener, die machen tolle Konzeptalben.
Aber das erwarte ich ja auch.
Große also
ich, Kunst. Ich will ja nicht den ewig 18-Jährigen irgendwann haben, sondern ich will ja, dass die auch mit mir mitwachsen, dass die mit meiner Lebensrealität mitwachsen und dass ich vielleicht auch sehe, die bewegen die gleichen Themen, wie sie mich bewegen, die haben die gleichen Probleme, die haben irgendwann Kinder, die Kinder sind irgendwann groß und das will ich ja auch sehen. Ich will ja auch sehen, dass das auch irgendwo in dieselbe Richtung geht und eine ähnliche Lebensrealität vielleicht.
Und man ist noch relevant.
Ja,
also absolut. Wenn ich den Blick nur zurückrichte, dann kann ja daraus nichts mehr Neues entstehen. Und insofern, als gute Band wachse ich da im Normalfall mit.
Ja, absolut.
Und Suede machen das immer noch, ja.
Ja.
Oh, jetzt sind wir schon bei der Nummer 1.
Jetzt wären wir dann bei der Nummer 1. Ja, als wir hierher gefahren sind, hat der Danny gesagt, ich weiß eh genau, was bei dir auf der Nummer 1 ist.
Langweilig.
Ja. Also tatsächlich, es ist Bon Jovi. Warum Bon Jovi? Ja, ich höre ja ein Oh. Ja, es ist...
Ja, ich bin nicht verwundert.
Nee.
Bleibt noch bis zum Schluss, es wird wieder versöhnlicher.
Immer dieses Bon Jovi-Bashing. Ja. Nee, aber tatsächlich, also mir ist natürlich mittlerweile klar, dass es ganz andere Sachen gibt als Bon Jovi und dass auch das vielleicht nicht den höchsten musikalischen Anspruch mehr oder weniger einnimmt, aber das ist so wie die erste Liebe. Die vergisst man halt nicht. Und die ist immer latent irgendwie da.
Ich liebe den Romantiker in dir.
Nee, und ich war auch schon 3-mal bei Bon Jovi. Ich habe sie auch 2-mal mit Riches and Border gesehen, tatsächlich.
Ja, da würde ich noch mitgehen.
Ja, eben. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass nicht das erste Konzert das war, was mich am meisten mitgerissen hat. Also wir waren 2009 das erste Mal, da war Nickelback Vorband. Das hat mir mein Bruder jahrelang übel genommen, dass ich ihn da nicht mitgenommen habe, weil ja Nickelback auch noch Vorband gewesen wäre. Und da war ich aber irgendwo oben auf den Rängen und es war irgendwie... Ja, man hat zwar gewusst, der steht da jetzt irgendwie da unten, aber man war trotzdem irgendwie, war da gefühlt eine gewisse Distanz da. Also jetzt hätte man sich so ein bisschen im Fernsehen angeguckt. Ja. Und dann kam aber das Konzert 2011. Es war wieder im Olympiastadion, 70.000 Fans im Olympiastadion.
Ja, die Fans sind immer noch da.
Die also sind
ich glaube, wenn
da.
Der sagen würde, er gibt morgen eine Tour, dann ist das ausverkauft. Das ist, glaube ich, keine Frage.
Aber das ist genau der Punkt. Ich habe ein unglaublich gutes Konzert 2011 erlebt und wer es vielleicht ein bisschen mitbekommen hat, John Bon Jovi hat stimmlich ziemlich Probleme momentan, also er hat mit seinen Stimmbändern, da ist wohl eins irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, leicht verkümmert und musste sich da auch in einer Operation unterziehen, damit es wieder einigermaßen funktioniert und ich weiß nicht, ob es das jemals wieder so sein kann, wie damals 2011, als ich das Konzert gesehen habe und ich bin mir nicht, also vermutlich werde ich trotzdem hingehen, wenn er wieder spielt, allein schon wegen meinem Sohn.
Gehe schwer davon aus.
Aber der Punkt ist ganz einfach, ich möchte mir diesen Eindruck, den ich von damals habe, eigentlich nicht verwässern. Und das ist das, was ich ein bisschen Angst habe, wenn ich da wieder hingehe. Aber trotzdem, es war ein toller Abend. Wir waren da mit meinen Geschwistern, meine Frau war auch mit dabei. Und Vorband war für mich zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannte Band. Die hießen The Breakers, eine dänische Band, die sich auch ein Jahr später aufgelöst hat, aber die einen total coolen Sound hatte. Das war so Southside Johnny and the Ashbury Jukes, irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. So dieser Jersey-Sound. Und haben eine Nummer gehabt, die eine hieß Soulfire und die andere hieß If You Need Someone. Hatte fast so ein bisschen so ein Gospel-Vibe, war super cool und hat die Leute total eingestimmt auf das, was dann hinterher kommen sollte. Und ja, dann waren die halt fertig und dann kommen die ersten Töne, Richie Sambora, Tico Torres, David Bryan sind dann schon auf der Bühne und dann kommen die ersten Töne von Raise Your Hands. Und Jon Bon Jovi schießt wie eine Rakete hinten von der Bühne rauf und es ist sofort Energielevel 150%. Es ist der totale Wahnsinn, wie 70.000 Leute ausrasten können. Und das Schöne war, wir waren Front of Stage. Also ich war in Reihe 5 und der war 10 Meter von mir entfernt und ich war, keine Ahnung, Anfang 20 und man hat so das erste Mal gespürt, ja, diesen Helden, den gibt's ja wirklich. Der steht ja wirklich da oben. Es ist ja nicht nur irgendwie so eine abstrakte Figur, die im Fernsehen ist und die einen irgendwo dazu bewegt hat, auch Gitarre zu spielen. Das meine ich auch mit diesen vielleicht musikalischen Jugendsünden. Ich werde nie ganz davon wegkommen, dass ich Bon Jovi gut finden werde, weil es einfach, das ist so eine Leidenschaft, die in mir geweckt wurde durch diese Band, durch Richie Sambora, durch Jon Bon Jovi und die lebt in mir fort, wahrscheinlich bis ich irgendwann nicht mehr spielen und nicht mehr singen kann. Und das ist genau der Punkt, warum diese Band für mich so einen riesen Stellenwert hat. Natürlich entwickelt man sich musikalisch weiter. Aber wie gesagt, es ist wie die erste Liebe. Das ist nie vorbei. John kam da raus aus diesem Loch hinter der Bühne. Und ja, es war tatsächlich so. Also es war eine ziemlich steile Treppe vermutlich. Und er hatte so ein rotes Jackett an wie so ein Zirkusdirektor. Und genauso hat er die Sache auch gespielt. Also er hat da den Ton angegeben, was hier wie dann wo passieren wird. Und was diese Band ausmacht, da haben sie sich auch ein bisschen ein Beispiel genommen an Bruce Springsteen. Bruce Springsteen ist ja eins der großen Vorbilder, die Jon Bon Jovi hat. Er will sich das Publikum erarbeiten und das tut er auch. Und da gibt es keine Show, die unter 3 Stunden läuft. Er hat insgesamt 27 Songs an diesem Abend gespielt, was der totale Wahnsinn ist. Also nicht ganz so viel wie Taylor Swift damals. Die hatte, glaube ich, weißt du es noch?
Das war, glaube ich, das längste Konzert, auf dem, ja. Also wir zusammen waren auf jeden Fall, aber ja. Glaube ich, auch wo ich war, das war 3,5 Stunden oder so.
Ja, die hatte, glaube ich, 40.
Inklusive Vorband Paramore nochmal knappe Stunde.
Was ich aber wirklich auch betonen möchte, Paramore war der totale Wahnsinn. Als Taylor Swift ja, Vorband.
Absolut.
Aber zurück zu meiner Nummer 1, ja. Zu Bon Jovi. John war auch zu diesem Zeitpunkt gesanglich noch voll auf der Höhe. Also da hat jeder Ton gepasst. Richie hingegen kam gerade aus einem Alkoholentzug, also der hatte auch die Jahre zuvor immer wieder mal Probleme und wurde auch in den Jahren zuvor schon mal von Phil X vertreten, der mittlerweile der Haus- und Hofgitarrist von Bon Jovi ist. Aber zu diesem Zeitpunkt 2011 ging es ihm eigentlich wieder ganz gut. Und was für mich eben diesen Zauber an Bon Jovi ausmacht, es gibt immer so diese Klischee-Bands, diese Metal-Bands und diese Pop-Bands und was ist. Bon Jovi ist für mich immer ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Also du hast diese Stadion-Rock-Hymnen, du hast Rock'n'Roll-Nummern, du kriegst diese Balladen wie Always, wie Bed of Roses, wie I'll Be There For You, was für mich auch einen speziellen Stellenwert hat, denn I'll Be There For You ist die Nummer, die ich meiner Frau auf meiner eigenen Hochzeit gesungen habe. Und ja, sowas fühlt man dann doch immer wieder.
Ich freue mich, dass wir das heute mit Publikum machen dürfen. Sonst sitze ich immer da und denke mir das, was ihr dazu macht. Also ein Traum für mich. Diese Ehrlichkeit, ungefiltert, ich liebe es.
Das heißt jetzt, wir machen das jetzt immer mit Publikum, oder?
Na, wenn es geht, schauen wir mal.
Genau. Und ja, wie gesagt, du stehst da mittendrin und bist halt total beseelt. Die 3,5 Stunden sind auch verflogen. Also das war vorbei im Wimpernschlag schlussendlich. Mhm. Und ja, ich kann mich an kein Konzert erinnern, wo ich so beseelt rausgegangen bin wie bei diesem zweiten Bon Jovi-Konzert. Und deshalb ist es meine Nummer eins. Und wie gesagt, Bon Jovi wird immer ganz vorne bei mir irgendwo mitspielen, ganz einfach deshalb, weil es diese Leidenschaft in mir geweckt hat. Ich meine, du stehst hier im Publikum und du hast so diese ganz besonderen Momente.
Oh, jetzt kommt noch ein Special.
Ja.
Yes.
Ich weiß, du hast ja bestimmte Favoriten bei Bon Jovi. Aber dann hörst du halt zum ersten Mal live, oder du siehst Richie, wie er vorne steht und dann mit seinem 12-Seiter, ich habe jetzt leider keinen 12-Seiter da, aber dann kommt halt dieses Intro. Das ist halt schon cool. Dankeschön.
Ja, man sieht, Bon Jovi hat auch gute Songs geschrieben.
Ja, absolut. Auch wenn ich es hier jetzt nicht ganz fehlerfrei hinbekommen habe, aber...
Alles gut.
Ja. Nee, und wie gesagt, es hat die Leidenschaft in mir geweckt und deshalb ist es mir so wahnsinnig wichtig und deshalb auf meiner Nummer 1. Und ich glaube, ich bin mir auch sehr sicher, was bei dir auf der 1 landen wird.
Ja. Auf meiner Nummer 1 eine Band, die ich 6-mal gesehen habe und einmal eben davon am 17.08.22 in New Jersey im MetLife Stadium, Nähe New York, Red Hot Chili Peppers. Und zwar nach ihrer Reunion mit John Frusciante. Und ich hatte die vorher eben 4-mal ohne John Frusciante gesehen. 2-mal mit Dave Navarro, 2-mal mit Josh Klinghoffer. Und ich dachte, oh Mann, John Frusciante wird nie mehr zurückkommen. Der macht jetzt irgendwo in seinem Keller daheim Elektro. Ist mit einer DJ befreundet, der ist so weit von Red Hot Chili Peppers weg, man kann sich's gar nicht vorstellen. Und dann kam eben irgendwann 21 diese Info, neues Album, Welttournee und Frusciante ist wieder in der Band. Und dann war erstmal klar, okay, ich würde ein Konzert gerne sehen. Und dann war eben der Familienplan, dass wir nach New York fahren. Das muss man ja schon alles relativ weit voraus planen, mit Visum etc. Und tatsächlich ist genau in diesem Zeitfenster, wir wollten uns auch noch Billy Joel im Madison Square Garden anschauen, das hat auch geklappt. Aber eben für meinen Sohn war es wichtiger, die Red Hot Chili Peppers zu sehen und der wusste auch gar nicht, dass wir da hingehen. Und zwar bis wir im Flieger gesessen waren. Vorband, Thundercat und die Strokes. Und die Strokes live zu sehen, ist ja auch so Einhorn. Also die bekommt man ja nie zu sehen irgendwo. Und dann diese drei an einem Tag in New Jersey im MetLife Stadium. Und wir hatten auch Front-of-Stage-Karten, weil ich wollte ja auch was sehen, wie du sagst. Ja, und nicht hinten irgendwo... mir das auf dem Monitor nur anschauen. Und das war ziemlich noch der Anfang der Tour. Also die waren da sehr, sehr motiviert, sind da gleich mit Can't Stop rausgekommen, Danny California, Scar Tissue, zack, 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 auch Hit, Hit, Hit. Die Menge hat getobt. Und dann haben die natürlich im Endeffekt 1¾ Stunden ihr Best-of gespielt, aber eben auch von der neuen CD zu der Zeit, Unlimited Love. Und jetzt sind wir wieder dabei, die Red Hot Chili Peppers bringen immer noch Alben raus, die relevant sind. Und das machen andere Künstler nach 30 Jahren Karriere nicht mehr. Das sind absolute Musik-Nerds, Liebhaber. Wenn du mit Flea irgendwo dich unterhältst, da kannst du nachts um 3 irgendwas zu John Coltrane fragen, dann sagt er ja klar, irgendwo in den 60er Jahren in Paris, das Demo kenne ich auch. Und das hörst du in der Musik. Und dieses breit aufgestellte, breit gefächerte, du hast Funk, du hast Punk, du hast Rock, du hast Pop, du hast alles drin, alles vermischt und es bleibt aber immer diese Band. Und eben nur in dieser Vierer-Kombo. Die Alben, die entstanden sind, als John Frusciante nicht in der Band war, die sind gut, das ist keine Frage. Aber es ist nicht John Frusciante. Man merkt einfach, die Red Hot Chili Peppers waren ja, bevor er in die Band kam, eine gute Underground-Band. Dann kam Mother's Milk und mit Blood Sugar Sex Magik mit Hilfe von Rick Rubin gingen sie dann durch die Decke. Aber was ist genau passiert? John Frusciante hat genau diese Elemente, Led Zeppelin, Black Sabbath, Velvet Underground, mit in die Band gebracht, aber nicht so, dass man es hört, ah ja klar, das ist jetzt Led Zeppelin, sondern hat es eben zu einem Red Hot Chili Peppers Song gemacht. Und das ist die große Kunst, die keiner der anderen Gitarristen vollbringen konnte. Und deswegen war ich sehr, sehr froh und dankbar, die Band live mit ihm sehen zu dürfen. Wir waren dann auch auf derselben Tour nochmal in Wien, da war meine Frau dann mit dabei. Insofern überragende Abende, ganz, ganz tolle Konzerte, immer noch eine tolle Band. Und ich habe gehört, sie nehmen schon wieder Songs auf oder sie schreiben zumindest schon. Und ja, sollte da nochmal eine Tour kommen, werde ich mir das, glaube ich, auch nochmal antun.
War das dann so ein besonderes Konzert für dich, eben weil auch dein Sohn mit dabei war? Oder hätte es auch für dich so einen besonderen Charakter trotzdem gehabt?
Der Gag an der Geschichte war tatsächlich, der Noah war damals schon mit dabei, da waren wir in München, da war der aber noch relativ klein. Das war diese I'm With You Tour, da war Josh Klinghoffer noch an der Gitarre und dadurch, dass der damals noch so klein war, sagte er natürlich, ich komme mich da gar nicht mehr richtig dran erinnern. Ich weiß zwar, dass ich da war, aber es ist anders. Und wenn du dann halt im Teenageralter auf so ein Konzert gehst, dann beeindruckt dich das einfach nochmal ganz, ganz anders. Und du weißt wahrscheinlich schon in dem Alter, dieses Setting, diese Bands, das wirst du vielleicht nicht mehr bekommen oder zumindest nicht mehr so einfach.
Ja, die gehen ja auch alle stramm auf die 60, glaube ich, zu, oder?
Die sind alle über 60, Frusciante ist 55, kommen aber noch mit Handstand auf die Bühne. Also meine Vorbilder. Die sind topfit mittlerweile.
Was war heute mit dem Handstand?
Heute habe ich es mir verkniffen.
Ja, okay.
Beim nächsten Mal mache ich es. Aber das ist eben auch so ein Punkt. Die Band hat sich nicht nur musikalisch verändert, die sind auch als Menschen gereift. Sonst könnten die das heute nicht mehr machen. Die ernähren sich gut, die meditieren, die machen Yoga, legen Wert auf. Ein schönes, angenehmes Umfeld und das war halt in den 90ern nicht der Fall. Und deswegen war das irgendwann mal so in Scherben, wie es mal war. Und jetzt so mit grünem Tee und kleinen Yoga-Übungen, bevor man auf die Bühne geht, läuft es halt besser. Und die Musik ist aber trotzdem noch gut. Also insofern dürfen Sie gerne so weitermachen. So sind Sie mir am liebsten.
Die nächsten 20 bis 30 Jahre.
Sehr gern.
Ja. Ja. Ich habe es mir fast gedacht, dass es das Konzert war.
Ja, das war also, jetzt tatsächlich nicht die Riesenüberraschung.
War ein bisschen obvious, ja.
Ja, okay. Ja. Wir wollen ja ehrlich sein.
Wir wollen ehrlich sein, ja klar.
Okay, gut. Wollen wir noch einen Ausblick geben in unsere nächste, dann leider wieder nicht Live-Folge?
Ja, das können wir gerne machen.
Wir wissen ja schon, was wir machen.
Wir wissen tatsächlich schon, was wir machen. Also wir hatten letztes Jahr eine Weihnachtsfolge. Und zwar haben wir da unsere Lieblings-Weihnachtsalben rausgesucht. Und das ist zum einen sehr gut angekommen. Und zum anderen hat es uns auch einen riesen Spaß gemacht.
Überraschend viele Weihnachtsfans.
Ist unglaublich. Manchmal bedient nur so ein Nischenthema und das interessiert sowieso keinen Menschen, aber es war ganz anders.
Haben uns getäuscht.
Ja. Und tatsächlich machen wir es diesmal ähnlich. Also wir suchen jetzt wirklich unsere Top 10 Weihnachtshits raus.
Ja.
Ich backe vorher noch ein paar Lebkuchen. Gibt es noch Glühwein dazu? Also sehr für schön. Danny, für mich gibt es ein Wasser.
Mhm. Ja,
und,
genau.
Ja, genau. Und dann werden wir unsere Weihnachtsfolge für dieses Jahr aufnehmen.
Genau.
Und die kommt dann Ende November, am letzten Sonntag im
November. Ende November wollen wir, komm, dann sagen wir doch gleich noch, wenn wir jetzt eh schon live hier sind, was machen wir zum Abschluss des Jahres?
Ja, dann machen wir die Partyhits dann.
Top 10 Partyhits noch, genau. Und mehr können wir aber noch nicht verraten, weil mehr steht auch noch nicht.
Nee, mehr Plan haben wir ja auch noch gar nicht.
Okay, gut. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Ja, vielen lieben Dank.
Freuen uns, dass ihr da wart.
Ja.
Und genau, wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne jetzt auch stellen. Ja, sehr gern.
Moment, ich komme.
Ja, danke für eure besten Live-Shows. Ich komme aus Wien war früher oft in Bayern auf Konzerten und jetzt vor einer Woche das erste Mal wieder seit längerem im Muffertwerk. Ihr habt ja von vielen Konzerten geredet, die wichtig für euch waren.
Ja.
Habe ich eine Frage an Danny, an dich zuerst und an dich. Welche Venue, Danny, kleine Venue und an dich, welche große Venue findet ihr in Bayern als besten Konzertort?
Bayern, okay. Dann würde ich sagen, in Bayern tatsächlich das Jugendcafé in Zwiesel. Da spielen überragende Punkbands. Tatsächlich sehr, sehr charmant und da ist auch noch Stage-Diving, nicht nur von der Bühne, sondern auch von der Decke. Also wer sich mal interessante Punkbands anschauen will, bitte nach Zwiesel kommen.
Ja. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so die richtig großen Venues mir angucke, dann bin ich eigentlich mit dem Olympiastadion ganz zufrieden. Also ich habe da wunderbare Konzerte erleben dürfen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da reingehe. Wahrscheinlich eben genau, weil Bon Jovi auch dort dreimal gespielt hat und ich das sehen durfte. Also da bin ich immer sehr, sehr gerne.
Und Rückfrage, was hast du dir da angeschaut gehabt und wie hat es dir gefallen?
Ich habe mir jetzt angeschaut, das letzte Deutschland-Konzert der schwedischen Hardcore-Band Refused.
Oh, stark. Genau. Ich hatte mal International Noise Conspiracy in Nürnberg gesehen. War toll. Wie war's? War gut?
Es war gut, ja. Also die sind ja auch schon
in die Jahre gekommen jetzt für den Sound, ja.
Und kriegen den Spagat noch mit dem Fuß in die
Höhe. Genau.
So. War echt beeindruckend.
Sehr schön.
Sehr cool.
Ja, und stopp. Ja.
Okay, jetzt kommt eine Frage von den Ehefrauen.
Mhm. Oh je.
Und die ist wirklich herausfordernd.
Oh nein.
Können wir jetzt Schluss machen?
Die Eva kommt ja eher so aus der Ecke Kelly Family.
Ja, es war sehr schwer für mich
und
zu Anfang, ja.
Ich finde es schön, dass das noch mitgeschnitten wird. Andreas, jetzt ist es durch.
Ja. Und ich komme eher so aus der Ecke Portishead und Massive Attack.
Ja.
Welches Konzert könnten wir vier besuchen, das uns allen gefällt?
Port Taylor Swift waren wir ja schon.
Das hat uns nie, also mir nicht gefallen.
Ansonsten, was uns allen gefällt, das ist schwierig. Tatsächlich sehr herausfordernd. Fanta 4 vielleicht oder so.
Fanta 4, da könnten wir uns.
Ja.
Meine Frau sagt nein. Ja, aber wir können uns schon, aber wir werden uns auf keinen Kelly einigen können. Das ist das Problem, das ich da sehe. Also.
Also maximal mit dem Kelly irgendwie den deutschen Rhein erkunden, so wie es andere deutsche Künstler gemacht haben, aber kein Konzert.
Grönemeyer wäre tatsächlich.
Genau. Das wäre auch eine Option.
Ja, ja. Da glaube ich, oder auch so jemand wie, aber gut, Peter Maffay, glaube ich, ist nicht mehr auf Tour. Der, glaube ich, hat mittlerweile sein letztes Konzert gespielt. Aber das wäre, glaube ich, auch so
ein Maffay wäre toll. Wir sprechen nochmal Einladung aus für unseren Podcast mit Peter Maffay.
Ja.
Ich würde so feiern.
Grönemeyer, warst du dabei? Ja, wunderbar.
Gut.
Dann wissen wir ja, wo wir hingehen.
Jetzt ist, ja, außer es gibt noch Fragen, aber es ist natürlich jetzt schon viel auf den Tisch gekommen. Jetzt ist eigentlich.
Jetzt ist, haben wir alles gesagt.
Beschließen wir es damit. Danke nochmal für euer Kommen. Hat viel Spaß gemacht und ja, vielleicht irgendwann mal wieder.
Ja, vielen lieben Dank.
So, ich bin dafür, dass wir jetzt Danny und Andi noch einmal feiern, nachdem es jetzt auch noch einen versöhnlichen Abschluss mit Grönemeyer gegeben hat. Total spannend und beeindruckend, wie viele Namen und wie viele Daten etc. ihr euch merken könnt, wäre in meinem Gehirn nicht verfügbar. Bei jedem Einzelnen ist wahrscheinlich jetzt ein wenig im Hinterkopf gerattert, was sind denn meine drei Top-Konzerte? Genau. Da werden wir uns in den nächsten Jahren damit beschäftigen. Die Red Hot Chili Peppers wären bei mir übrigens auch ganz weit vorne, weil ich da mit meiner Tochter in Wien übrigens auch gewesen bin, war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe allerdings gefunden, das war genau so, als würde ich mir eine CD anhören. So fehlerfrei, das ist unglaublich, genau. Sensationell. Die
sind unglaublich stark, auch musikalisch.
Unglaublich stark, ja, genau. Aber wovon ich auch überzeugt bin, ist, dass der eine oder andere jetzt so auf Platz 3, 2, 1 vielleicht sogar die Random Hit Story jetzt auf der Podcastliste
steht. Wir würden uns freuen.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Nochmal einen Applaus für Danny und Andy.